Hallo und herzlich willkommen zu Was glaubst du denn? Dem Podcast über die Vielfalt des spirituellen Lebens von und mit Daniel Herbstreit. Lieber Herr Zimmerling, herzlich willkommen in meinem Podcast. Sie sind evangelischer Theologe, Sie sind auch Pfarrer und Sie sind Professor für praktische Theologie an der Uni Leipzig. Ja. Und ich habe mir Ihre Webseite angeschaut. Sie sind auch Domherr zu Meißen. Das ist ein sehr klangvoller Titel, finde ich.
sagen.
Genau, deswegen bin ich heute nicht hier, sondern ich bin heute deshalb hier, weil ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit auf Spiritualität beziehungsweise vor allem auf der Mystik liegt. Mhm. Und das ist ein Thema, was mich total interessiert und was auch in diesem Podcast einen Platz haben soll. Genau, deswegen würde ich gerne heute mit Ihnen über Mystik und speziell auch über den evangelischen Zugang zu Mystik sprechen.
Das freut mich natürlich.
Sehr schön. Vielleicht fangen wir einfach an mit dem Begriff Mystik. Das ist ja ein sehr schillernder Begriff. Was verstehen Sie denn darunter?
Also da haben Sie richtig gesagt, es ist also sogar ein Containerbegriff. Man kann alles Mögliche reinpacken und deswegen ist es auch gut, dass wir am Anfang unseres Gespräches uns darüber verständigen, was ich jedenfalls unter Mystik verstehe. Für mich ist Mystik ja so etwas wie die Intensivstufe von Spiritualität. Und da ich der Meinung bin, dass es nicht Mystik an sich gibt, sondern dass es also eine Mystik im Christentum, eine Mystik im Islam, im Judentum, Buddhismus, Hinduismus und so weiter gibt und nicht eben an sich, da für mich spielt deswegen auch noch eine wichtige Rolle, dass Mystik immer irgendwie eben in der jeweiligen Religion verortet werden muss. Und da würde ich sagen, ist christliche Mystik etwas, was mit Jesus Christus und mit Bibel zu tun hat. Die Mischungsverhältnisse, ja, und die jeweilige Bedeutung, die Christus und die Bibel für die christliche Mystik haben, die sind dann sehr unterschiedlich. Aber irgendwie in ein Verhältnis muss sich christliche Mystik zu diesen beiden Größen setzen. Mhm. Und so war es auch immer.
Ja, aber ich habe das immer so verstanden, im Kern der Mystik geht es schon um Erfahrung. Ne? Es ist die Erfahrungsdimension des Glaubens.
Ja, das ist richtig. Also das tatsächlich, und das spielt wahrscheinlich auch, oder würde ich sagen, das spielt für alle Mystiken, soweit ich sie kenne, tatsächlich auch eine entscheidende Rolle. Und das verbindet sie dann auch, diese Sehnsucht, sag ich mal, nach Erfahrung mit einem Transzendenten, um es etwas allgemeiner jetzt zu sagen. Mhm. Aber das ist richtig.
Ja.
Und das hat mich auch an ihr eigentlich angezogen.
Mhm. Wie würden Sie denn Mystik von anderen Formen von Spiritualität abgrenzen?
Also Mystik ist für mich einerseits etwas Unverfügbares. Also das kann man auch letztlich nicht durch Denken ganz sich erschließen. Es hat immer irgendwie einen Überschuss. Aber Mystik ist, jedenfalls alle Mystikerinnen und Mystiker, die ich kenne, waren darin interessiert, diese besonderen mystischen Erfahrungen, die sie machten, zu reflektieren. Mhm. Und daher auch diese, ja, in gewisser Weise Ambivalenz, dass sie einerseits immer sagten, also die Sprache reicht nicht aus, auch die traditionelle theologische Sprache reicht nicht aus, um das zu beschreiben, was sie erlebt haben, aber eben auf der anderen Seite doch der Versuch, das, was sie erfahren haben, zu versprachlichen. Das ist also so ein Topos, ja, dass die Sprache nicht hinreichend ist und gleichzeitig, dass sie doch in gewisser Weise ja sogar sprachschöpferisch wurden. Und viele Mystiker, Mystikerinnen, ja, also jedenfalls, das weiß ich vom christlichen Bereich, die jeweilige Sprache durch neue Begriffsbildungen zum Beispiel auch bereichert haben.
Und sich oft auch einer poetischen Sprache bedient haben, richtig?
Ja, wahrscheinlich auch aus dem Grund, dass in der Poesie oder in der poetischen Sprache Dinge vielleicht einfach nur anklingen können und vielleicht auch so ein Raum eröffnet werden kann von Assoziationen der Hörenden, die bei einer Informationssprache allein eben nicht aufgemacht würden.
Ja.
Vielleicht darf ich noch eine Sache hinzufügen. Für mich ist tatsächlich, also ich vertrete ja einen weiteren Mystikbegriff, das hat sich vielleicht bisher noch nicht so angehört, ist aber doch so, weil für mich Mystik den Weg zu mystischen Erfahrungen, die Erfahrungen selbst und die Reflexion über die Erfahrungen einschließt. Und insofern würde ich sagen, ist auch jemand Mystiker, der sich auf den Weg zu diesen Erfahrungen gemacht hat, ohne jetzt unbedingt schon selber solche mystischen Gipfelerfahrungen gemacht zu haben. Und es kann sogar sein, dass jemand Mystiker ist, der einfach nur über mystische Erfahrungen reflektiert. Das ist ja das Erstaunliche, dass in der Mystikdiskussion heute Meister Eckhart, der bedeutendste deutsche Mystiker des Mittelalters, ja als ein Mensch betrachtet wird, der keine mystischen Erfahrungen gemacht hat selber, sondern der einfach nur über das, was mystische Erfahrungen sind oder sein können, auf einem hohen Abstraktionsniveau reflektiert. Ich bin nicht dieser Meinung. Mhm. Ja, ich gehöre zu der Minderheit, muss ich leider sagen, derjenigen, die sich mit Eckhart beschäftigen, die ihn als jemand verstehen, der diese mystischen Erfahrungen auch selber gemacht hat. Mhm. Also, aber es ist nicht automatisch zwingend.
Okay, also es gibt auch reine Theoretiker der Mystik sozusagen und die würden Sie auch als Mystiker dann bezeichnen,
so ist
als Mystikerin.
So ist es.
Ah, okay, interessant. Aber also ich meine, wenn wir von der Erfahrungsdimension des Glaubens sprechen, also von der praktischen Seite der Mystik, was würden Sie denn sagen, was ist denn aus Ihrer Sicht eine vielleicht typische mystische Erfahrung?
Also, dass irgendetwas mit einem passiert, was vorher im Glauben noch keine solche Rolle gespielt hat. Also zum Beispiel, dass sich das Gottesverständnis ändert oder das Gottesbild, könnte man vielleicht auch sagen, dass das Traditionelle in gewisser Hinsicht verändert, sage ich mal vorsichtiger, man könnte auch vielleicht sagen, gesprengt wird. Das war etwas, was mich auch fasziniert hat an der Mystik. Also Marguerite Porret, die ja als Heretikerin verbrannt worden ist, auch noch auf dem Marktplatz von Paris im 13. Jahrhundert, die hat Gott beispielsweise als den Fernnahen bezeichnet. Das ist für mich was sehr Wichtiges, weil dadurch die Unverfügbarkeit Gottes festgehalten wird. Und ich mich in der traditionellen Theologie oft ein bisschen unwohl fühle, weil ich den Eindruck habe, dass wir als wissenschaftliche Theologen und Theologinnen dazu neigen, ja, doch Gott irgendwie beherrschbar und damit auch berechenbar werden zu lassen. Das ist etwas, was für Mystiker und Mystikerinnen ziemlich charakteristisch ist, dass das bei ihnen, dass sie sich dem verweigern. Die haben irgendwie erkannt, so nahe Gott einem Menschen ihnen auch gekommen ist, sie können ihn nicht fassen. Also er übersteigt immer noch das, was sie von ihm erfahren haben.
Ja, Sie haben gerade diesen Begriff Gott als der Fernnahe. Das ist ja im Grunde so ein Paradoxon, so ein Oxymoron als sprachliche Figur. Das ist ja meinem Verständnis nach relativ typisch für so die Ausdrucksweise von Mystikerinnen und Mystikern, dieses Sprechen in diesen Oxymoron-Strukturen oder diesen paradoxen Bildlichkeiten, oder?
Ja, würde ich sagen. Und das hat mich von, also ich bin ja eigentlich lutherischer Theologe und musste mich erstmal da ja auch gegen wehren, ja, dass Mystik und Luther nicht zusammenpassen. Jetzt seit dem Reformationsjubiläum im Jahr 2017 gibt es natürlich einige Kirchengeschichtler, also evangelische Kirchengeschichtler, lutherisch geprägte sogar, die Luther und die Mystik sehr nahe zusammen sehen. Also da gibt's verschiedene. Wahrscheinlich Volker Lepin ist der bekannteste, der jetzt in den USA unterrichtet.
Darf ich nochmal ganz kurz schleife, weil grundsätzlich ist das Verhältnis vom Protestantismus zur Mystik eher schwierig, oder?
Also man könnte vielleicht von einer gewissen Problemgeschichte zwischen beiden sprechen. Das
ja,
stimmt.
Ja.
Und es war tatsächlich gerade seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts so, dass da ein großer, tiefer Graben aufgemacht wurde. Das hing aber mit der Ausprägung, der damaligen Ausprägung der liberalen Theologie zusammen, die eben Glaube und Ethik identifiziert haben, hat. Und das irgendwie, ja, da für Mystik im evangelischen Kontext kein Raum war. Aber das war, würde ich sagen, nicht immer so.
Mhm.
Ja, es war eher eine Wellenbewegung, wenn man das überhaupt so ausdrücken will. Und eben hat sich seit einigen Jahrzehnten jetzt wieder geändert, dass die evangelische Theologie, ich sag nicht mystikaffin wäre, aber doch mystikoffener.
Und Sie als protestantischer Theologe, wie sind Sie denn mit dem Thema in Berührung gekommen?
Das hing schlicht damit zusammen, dass einer meiner Lehrer eine Gesellschaft gegründet hat, eben der Freunde christlicher Mystik. Und er war Zeit seines Lebens Akademiedirektor einer evangelischen Akademie, der Evangelischen Akademie in Baden, also von der Badischen Landeskirche. Und vorher war er nicht Akademiedirektor, aber Stellvertreter nach dem Krieg in Bad Boll. Das war ja die erste evangelische Akademie überhaupt. Und er war durch bestimmte persönliche Erfahrungen schon im Krieg, war er ja auf die Mystikspur gekommen. Und er fand, dass der evangelischen Kirche und auch der evangelischen Theologie etwas Maßgebliches fehlt, wenn sie die Mystik einfach ausblendet. Und das war so sein Impetus gewesen, auch durch viele Akademietagungen in Herrenalb und auch durch Veröffentlichungen, zunächst mal ohne diese Gesellschaft der Freunde Christi, müsste das eigentlich das Kind seines Alters gewesen, dieses Gespräch, das seiner Meinung nach, und ich teile das, von ihm unterbrochen worden war, das wieder in Gang zu bringen, im Grunde genommen, zwischen evangelischer Kirche, evangelischer Theologie und Mystik.
Mhm.
Und da hat er doch relativ viele auch Professoren gewinnen können, die dann auch Mitglieder wurden in der Gesellschaft. Reinhard Schwarz ist berühmter Lutherkenner gewesen und eine ganze Reihe anderer.
Mhm.
Und so in diese Bewegung bin ich irgendwie durch ihn mit hineingekommen.
Mhm. Also aber auf akademischem Weg sozusagen.
Ja, auf akademischem Weg, aber ich muss sagen, bei mir hat es auch irgendwie eine existenzielle Grundlage schon gehabt. Ich habe irgendwie gedacht, es muss doch irgendwie vielleicht eine Vertiefung des Glaubens geben können, ohne, sage ich jetzt mal, dem Fundamentalismus zu verfallen oder ja auch einem etwas engen Pietismus und ja auch ohne vielleicht Charismatiker oder Pfingstler werden zu müssen.
Mhm.
Bei denen hat mich ehrlich gesagt immer gestört, dass sie zwar, ich sag mal, religiös heiß temperiert gewesen sind, aber dass sie das Denken aus der Glaubenserfahrung möglichst raushalten.
Ja.
Und das war natürlich für mich als akademischen Theologen ein nur schwer gangbarer Weg.
Also ja.
Ich hätte da irgendwie in mir es zu einer ja merkwürdigen Trennung kommen lassen müssen. Und das wollte ich gerne vermeiden.
Mhm. Also das heißt, der Weg zur Mystik war stark auch eine intellektuelle Entscheidung?
Es war eine eher hing er schon auch mit Erfahrungen zusammen, aber mit Erfahrungen, die ich gerne auch verstehen wollte. Also intellektuell, redlich, ja, irgendwie damit umgehen wollte.
Ja, okay.
Und da bot mir eben die Mystik jetzt in dem ganzen Sinn eine Möglichkeit.
Also gleichzeitig auch ein, nicht nur ein Erfahrungsraum, sondern auch ein Reflexionsraum sozusagen.
Ja, und eben ein Reflexionsraum, der nicht mit dem Stigma versehen war, dann irgendwie ja vom Glauben gleich abzukommen oder abzufallen, ja, wenn man zu viel denkt. Sondern im Gegenteil, die Mystik lädt im Grunde genommen dazu ein, zu denken. Das, was sie erfährt, auch zu reflektieren und eben sogar in Sprache zu, umzusetzen. Und ich bin zwar in Leipzig vor allem für, also ist meine Existenzberechtigung dort Seelsorge, aber ich muss gleichzeitig Homiletik unterrichten, also Predigtlehre. Und damit ist natürlich Sprache für mich immer doch ein Thema gewesen, das mich berufsmäßig interessierte. Und ich habe gelitten und leide bis heute natürlich auch unter der Predigtarmut unserer Kirche, weil ich immer denke, also sie spricht viel, ja, predigt viel, aber dass ich immer denke, ja, es würde ihr gut tun, wenn die Predigt auch ein Stück erfahrungsgesättigter wäre, als sie das jetzt ist. Es kommt mir doch immer noch so vor, man ist heute emotionaler, als das in meiner Jugend der Fall war, aber also Erfahrungen spielen doch eine sehr geringe Rolle.
Also würden Sie sagen, die Predigten sind immer noch ein bisschen trocken?
Ja, verkopft letztlich. Und deswegen haben die Leute eigentlich an evangelischen Predigten, ich meine jetzt die in Distanz zur Kirche sind, auch durchaus die meisten Kirchenmitglieder, sind ja über 96% der Kirchenmitglieder, gehen nicht zum Gottesdienst. Und es liegt auch daran, meine ich, dass eben sie da ja Predigten geliefert bekommen, die weder ihnen für ihren Glauben noch für ihr Leben wirklich helfen. Also das ist meine etwas strenge Theorie. Ja.
Und glauben Sie, da könnte die Mystik neue Impulse liefern?
Das denke ich eigentlich. Das, weil ich davon ausgehe, dass eben ein mystikfreies evangelisch sein, dem fehlt Wesentliches. Und ich kann das auch gleich noch begründen, ja. Und wenn sie sich stärker oder das evangelisch sein sich stärker dieser Dimension öffnen würde, dann denke ich, würde es auch interessanter werden. Frischer irgendwie, lebendiger. Und also Tradition allein, das genügt nicht, sondern Tradition muss irgendwie auch in eine Erfahrung überführt werden. Und da denke ich, dass die Mystik irgendwie dazu helfen könnte. Ja.
Also da müsste es für meine Begriffe ja dann auch wirklich dezidierte Erfahrungsräume geben dafür, ne? Also im kirchlichen Raum oder in der Kirche. Was wären das denn aus Ihrer Sicht dann für Erfahrungsräume, die da geöffnet oder geschaffen werden müssten?
Also das ist eine sehr gute und sehr logische Frage, die sich aus dem Vorangehenden tatsächlich ergibt. Also zum Beispiel, das hat auch Dr. Böhme, von dem ich vorhin sprach, der die Mystikgesellschaft, zu der ich heute gehöre oder der Vorsitzender gerade bin, bewegt. Er war der Überzeugung, indem man mystische Texte liest, wird man selbst zum Mystiker oder zur Mystikerin. Und da ist was Wahres dran. Also die großen Mystikerinnen, mit denen ich mich jetzt da näher befasst habe, Teresa von Avila zum Beispiel im 16. Jahrhundert in Spanien, die hat tatsächlich mystische Texte aus der Tradition vor ihr meditiert, gelesen. Eine Möglichkeit, solche Räume eben, wo Menschen eventuell auch Erfahrungen machen können, auch mystische Erfahrungen machen können, würde ich sagen, besteht darin, sich mit mystischen Texten vielleicht in Gruppen auseinanderzusetzen. Und unsere Jahrestagungen da dieser Mystikgesellschaft, die haben eben auch solche Gruppen, wo man dann miteinander über bestimmten Texten, Erfahrungen ins Gespräch kommt. Ja, also das muss gar nicht, müssen gar nicht Texte unbedingt sein. Aber jedenfalls, dass man Kenntnis bekommt von dem, was Mystikerinnen, Mystiker gedacht haben, was sie erfahren haben. Und dann wächst ja vielleicht auch so die Sehnsucht, das Verlangen, selber in diesen Erfahrungsraum hineinzukommen.
Mhm. Für mich würden solche Erfahrungsräume aber hätten viel auch mit Stille zu tun, also mit Rückzug. Denken Sie da auch dran?
Mhm. Das ist wieder natürlich sehr konsequente Frage. Ich habe vorhin gerade an einem Beitrag gearbeitet, Mystik und Lebenskunst. Und da habe ich tatsächlich das Stichwort Entschleunigung und in der Konsequenz davon dann Stille und Resonanz so als einen Dreiklang versucht, anhand der Beschäftigung mit ausgewählten Mystikern zu belegen. Ich habe da also Paul Gerhard Terstegen und Dag Hammarskjöld habe ich da ausgewählt gehabt. Und also Paul Gerhard, den wird jeder kennen. Und Gerhard Terstegen wahrscheinlich schon weniger und Dag Hammarskjöld am wenigsten. Aber es ist interessant, um also auf Ihre Frage da einzugehen. Dag Hammarskjöld war ja der zweite Generalsekretär der UNO und hat ja die UNO auch erst eigentlich zu dem gemacht in den 50er und Anfang der 60er Jahre, zu dem, was sie heute ist. Also er hat die Blauhelmsoldaten erfunden und hat die Charta der Vereinten Nationen im Grund genommen als verpflichtende Völkerethik oder Völkerethos interpretiert. Und der hat, es kam erst nach seinem Tod, nach seinem Flugzeugabsturz da heraus, dass er ein Christusmystiker war. Und zwar dadurch, dass er ein geistliches Tagebuch geschrieben hat, Zeichen am Weg. Und das hat ein Freund von ihm nach seinem Tod posthum dann veröffentlicht. Und er hat offensichtlich dafür gesorgt, in diesem unglaublichen Trubel, der war ja permanent weltweit unterwegs, um dauernd irgendwelche Krisen her, das war ja Zeitalter der Entkolonialisierung und so weiter, und unglaublicher Krisen. Ja, da denke ich manchmal, das heute ist auch schlimm, aber das war damals viel schlimmer, ja. Da hat er immer wieder versucht, er war ja gebürtiger Schwede, in Lappland mehrere Wochen im Sommer zumindest am Stück zu verbringen und da wieder sozusagen in ein Gleichgewicht, ein Inneres zu kommen, weil er der Meinung war, dass nur aus der Stille heraus, dass da überlegte Entscheidungen möglich sind. Und auf ihn geht ja auch dieser Raum der Stille im Hauptgebäude der UNO in New York zurück. Ich habe mir den mal angeschaut. Der ist ja sehr, es war, glaube ich, überhaupt der allererste seiner Art. Es war seine Erfindung. Er ist nicht interreligiös. Er hat im Grunde genommen eben keine direkt religiösen Symbole, sondern er will Menschen aus welcher Religion auch immer zur Stille und zur Meditation anleiten. Und hat er selber auch so gelebt, offensichtlich.
Mhm. Also es müsste in der Kirche diese Räume für Stille vielleicht auch mehr geben. Es gibt ja auch so diese Häuser für Stille oder Häuser der Stille in den unterschiedlichen Landeskirchen. Ich glaube, Berlin hat seins irgendwann mal zugemacht vor ein paar Jahren.
Genau, aus finanziellen Gründen. Aber es gibt noch einige. Wir haben in Sachsen auch eins, aus der Schelling-Grumbach. Oder die Nordkirche hat noch eins in Weitenhagen bei Greifswald. Mhm. Und in der Rheinischen Kirche gibt es auch eins. Also es gibt welche, aber da sieht man schon, dass unsere Kirche von der Tradition her, aber es ist eigentlich die Tradition der liberalen Theologie der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts erst, dass sie sich damit irgendwie schwer tut. Sie ist eben politisch orientiert, also Sozialethik, Diakonie, dass man was macht. Und da sieht sie von vornherein das kontemplative Moment des evangelischen Glaubens irgendwie kritisch, steht unter so einem Generalverdacht,
ja,
dass man sich drückt.
Ja, ja. Aber ich glaube, das ist ja generell das Problem der Mystik in der Moderne, ne? Ich glaube, die ganze Moderne ist ja stark geprägt von Aktion, Tun, Schaffen.
Ja.
Und ich denke, da kommt sowas wie Kontemplation und Mystik irgendwie nicht so gut an bei vielen.
Wobei man ja inzwischen so von, wie soll ich sagen, von Richtungen Schützenhilfe bekommt in der Kirche, also von außerhalb der Kirche bekommt man Schützenhilfe, wo ich es nie erwartet hätte. Also, dass zum Beispiel Hartmut Rosa, jetzt muss man sagen, er ist ja selber auch evangelischer Christ und bewusst auch evangelischer Christ, aber dass er beispielsweise wie ich finde, ganz berechtigt die fehlende Resonanz eingeklagt hat. Also wir erleben unheimlich viel, aber da sage ich jetzt mal, wir uns nicht die Zeit lassen, dass ich sag mal, das in uns nachklingt, das Erlebte, weil das geht zack, 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 da kommt schon wieder das Nächste und da kann gar keine Resonanz entstehen. Also wir erleben die tollsten Sachen und die schönsten Sachen, könnte man sagen, aber sie haben keinen Nachhall in uns, weil eben sowas wie Stille, wie Entschleunigung uns fehlt. Und wie es wirkt dann so wie in einem Hamsterrad, ja. Und das, finde ich, ist ja etwas Krankmachendes sogar. Und von daher gesehen, also er ist so einer, oder der von Düffel ist ein doch relativ bekannter Schriftsteller aus Hamburg. Er hat ja vor 2-3 Jahren ein Büchlein, Stundenbuch verfasst. Und im Grunde genommen sagt er aus einer ganz säkularen Perspektive das Gleiche. Wir brauchen so etwas wie Räume der Stille, wir brauchen Unterbrechungen, Innehalten. Und das Interessante ist, also er möchte eigentlich die Segnungen der Kontemplation, der christlichen Kontemplation, aber ohne die religiöse Verankerung.
Ja.
Ich habe mal in der Akademie, ist noch gar nicht so lange her, vorletztes Jahr von Hamburg mit ihm diskutiert darüber und war gespannt, ob er da meine Einwände, dass man die Früchte nur bekommt, wenn man auch sozusagen den Baum pflanzt, der sie tragen soll, ob er das teilen würde. Also, dass ich meinte, dass es bedarf dieses spirituellen Wurzelbodens, dass man das erleben kann, auch so eine Veränderung, der Lebenseinstellung. Da braucht man ja auch Kraft dazu, um sich umzuorientieren. Und das war dann ganz interessant. Wir sind uns da ziemlich nahe gekommen. Wir haben natürlich das gleiche Ziel gehabt auch.
Also das heißt, da war gar nicht so viel Dissens. Er hat ihn da gar nicht so widersprochen.
Genau, war nicht der Meinung. Also ich habe das auch verstanden, warum er da vorsichtig war. Er will natürlich auch gelesen werden, aber es ist neben diesem taktischen Grund. Er wollte natürlich, dass von ihm Erkannte auch Menschen zugänglich machen, die keine religiöse Lebensauffassung haben. Und da das eine zunehmend große Gesellschaftsgruppe ist, und in Hamburg natürlich schon lange, habe ich das gut verstanden.
Würden Sie denn sagen, hat er aus Ihrer Sicht eine religiöse Haltung entwickelt?
Da war ich ehrlich gesagt nicht 100% sicher am Ende unseres Gespräches, weil er doch unglaublich offen dafür war. Aber ob er sie sich selber jetzt zu eigen gemacht hat, das kann ich nicht sagen. Das geht auch, aus dem Buch geht eigentlich das Gegenteil hervor. Deswegen war ich auch überrascht, wie nahe wir uns da gekommen sind. Aber ich denke, wenn man dieses Ziel hat und wenn das sozusagen im Zentrum steht, dann sind ja die Wege, die dahin führen, zunächst mal zweitrangig und er will natürlich auch, dass Menschen einen Weg für sich finden,
ja,
und niemand irgendwas aufoktroyieren.
Ja. Gibt's denn dann aus Ihrer Sicht vielleicht sowas wie eine Mystik ohne Religion und ohne Gott?
Also ich bin da unsicher. Ich habe ja vorhin schon gesagt, also unsicher eher nein, weil ich denke, dass Mystik, also es gibt natürlich Mystikdenker, die Atheisten sind.
Mhm.
Das gibt es.
Zum Beispiel?
Also etwa, das möchte ich jetzt nicht sagen, sondern von Kollegen, wo ich sagen würde, dass sie das auch wahrscheinlich abzugeben würden, aber die trotzdem brennend an Mystik interessiert sind.
Aus einer atheistischen Haltung raus.
Ja, weil man könnte natürlich sogar sagen, die Mystik, die ist ja auch so eine Verheißung in gewisser Weise, dass es mehr, um mit Frau Sölle zu sprechen, Dorothee Sölle, dass es mehr als alles gibt. Und selbst wenn man vielleicht das weder erfahren hat noch glauben kann, dass es das gibt, kann doch trotzdem sein, dass man dafür aufgeschlossen ist. Also das leuchtet mir schon irgendwie ein.
Mhm.
Es gibt ja auch viele Menschen, die gerne glauben würden, ohne es zu können. Also ich würde sagen, Jürgen Habermas, Altmeister immerhin der deutschen Philosophie, ist auch so jemand. Er bezeichnet sich ja selbst als religiös unmusikalisch, mit Max Weber, glaube ich, aber er tut alles, damit Menschen so Religion als etwas Essentielles, auch für unser Zusammenleben und so weiter, schätzen. Das finde ich schon bemerkenswert.
Ja. Ja, trotzdem stellt sich mir dann die Frage, ob es, also auf jeden Fall eine Kontemplation ohne Religion und Gott ist ja möglich. Ich glaube, da sind wir uns ziemlich einig,
nämlich,
ne? Also ich hab das kennengelernt, Kontemplation, wenn den Begriff mal eher lose und weiterfasst, über Vipassana-Meditation.
Mhm.
Und das auch ohne prinzipiell, also weltanschaulich neutral. Die Lehrer, Lehrerin von mir waren auch schon im Podcast, Helga und Thomas Ulrich, die das anbieten, bieten das ganz explizit weltanschaulich neutral an. Also das ist ein, wir treffen uns da in der evangelischen Kirche. Thomas ist auch evangelischer Pfarrer gewesen, ist im Ruhestand und bieten aber diese Vipassana-Meditation weltanschaulich neutral an. Und aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, das funktioniert wunderbar ohne eine Verwurzelung erstmal, weil ich muss da nichts glauben, ich muss da nichts lesen, ich kann mich da einfach hinsetzen und meditieren.
Aber vielleicht ergibt sich dann eine Öffnung.
Tatsächlich, das ist bei mir tatsächlich so gewesen.
Ja, das glaube ich. Da gibt es ja also auch berühmte Beispiele dafür. Zum Beispiel Albrecht, also der Vater des früheren Ministerpräsidenten, der ist ja der Erste, der das Verhältnis von Mystik und Therapie, Psychologie bedacht hat. Hamburger, Patrizier-Sohn, und er hat auch entsprechende Bücher geschrieben und er hat sich durch Selbsthypnose einmal in der Woche in so einen meditativen Zustand versetzt. Und er hat das, was ihm da im Sinn kam, in dieser Phase, hat er seiner Frau diktiert. Und das hat er dann später ausgewertet. Und das hat ihn tatsächlich, er war Atheist ursprünglich, hat ihn zum allerdings katholischen Glauben geführt. Das ist eine ganz interessante Beobachtung, die man machen kann, dass tatsächlich offensichtlich durch so einen Übungsweg, kontemplativen Übungsweg, Meditation, kann ja so eine Öffnung sich vollziehen.
Ja.
Muss nicht. Kann.
Genau, also würden Sie von der, wie ist es aus Ihrer Sicht? Das ist dann sozusagen so eine intellektuelle oder eine existenzielle Öffnung? Also in meinem Fall war es beides.
Ich würde sagen, ja, es kann vielleicht durch eine intellektuelle Öffnung beginnen oder mit einer intellektuellen Öffnung beginnen, dass man plötzlich sich überlegt, ja, es könnte ja sein. Also ich komme nochmal auf den Habermas zu sprechen, weil der ja genau das im Grunde genommen den religiösen Menschen und den, also religiös-musikalischen und den religiös-unmusikalischen aufträgt. Also religiös-musikalische sollen so sprechen lernen, dass religiös-unmusikalische wenigstens einen Eindruck bekommen, das ist nicht total irrational.
Ja.
Und umgekehrt aber sollen auch religiös-unmusikalisch die Bereitschaft mitbringen, dass da vielleicht etwas an der Religion etwas dran sein könnte. Mhm. Und das, finde ich, ist doch so ein ähnlicher Gedanke. Also, dass da auch ein Raum entsteht, wo eine Öffnung für wenigstens eine intellektuelle Plausibilität stattfindet. Aber natürlich, ich denke, wir sind eben als Menschen ja nicht nur Kopf, sondern auch noch was anderes. Und da ist vielleicht sogar zwangsläufig, dass dazu dann auch so diese Erfahrungsdimension kommen kann.
Ja, mir fiel nur ein, wo Sie das gerade von diesem Herrn Albrecht erzählt haben. Ich kenne auch Fälle von Menschen, die über Psychedelika zur Religion gekommen sind, also wo diese Öffnung sozusagen über Psychedelika stattgefunden hat.
Ja, interessant. Ja, es würde natürlich irgendwie passen. Es ist ja auch gehört auch irgendwie zum Menschsein, irgendwelche Substanzen zu nehmen, die mit einem etwas machen. Und dann ist ja immer die Frage, wie man das verarbeitet. Also.
Ja, ich glaube auch. Also das, was Sie sagen, dass es diesen Wunsch nach Reflexion und Verstehen und vielleicht Versprachlichung gibt, ich glaube, das ist auch wiederum sehr menschlich, ne? Also das ist eben, wenn man irgendwelche starken Erfahrungen gemacht hat, dann möchte man die wahrscheinlich, oder viele Menschen möchten die dann eben mitteilen, möchten die verstehen, möchten die irgendwie integrieren, sagt man dann, und dann entstehen eben auch so unter Umständen, wenn die Leute sprachlich begabt sind, sowas wie mystische Gedichte oder Texte und so weiter.
Ja, mehr oder weniger überzeugend. Aber wenn das Herz voll ist, es geht der Mund über. Und
ja.
Sie haben das schon richtig gesagt, es ist eben immer die Frage, ja, wie ob man dazu auch die Befähigung hat, auch die sprachliche Befähigung. Die kann schon in einem geweckt werden, aber ich habe manchmal den Eindruck, es ist auch eine Begabung, die man mitbringen kann oder muss und die dann in Dienst genommen wird, sage ich mal, durch solche Erfahrungen. Es gibt ja da ein interessantes, also ich habe Frau Sölle vorhin erwähnt und Dorothee Sölle war ja, als sie ihr Alterswerk da verfasste, über Mystik und Widerstand, da war sie ja plötzlich auch bei ihren eigenen Leuten, die doch eigentlich nur politisch bis dahin gedacht haben, war sie natürlich so ein bisschen in Misskredit geraten, ist die Dorothee jetzt fromm geworden.
Ja.
Und ich habe dann später, als ich anfing, mich mit ihr näher zu beschäftigen, da habe ich gemerkt, dass sie immer Interesse an der Mystik gehabt hat. Hängt vielleicht ein bisschen auch damit zusammen, dass sie ja Germanistik ursprünglich studiert hat und von daher gesehen also ein Feeling für Sprache hat und dadurch auch irgendwie eine Affinität zu Mystik. Und dann hat sie sich ja sehr auch mit Auschwitz beschäftigt, also mit Leiden könnte man sagen. Und da war für sie, glaube ich, auch ein Zugang zur Mystik, dass gerade Mystikerinnen, das betont sie auch, Leiden ja als Geburtsleiden verstanden haben. Also durchaus das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, einen kreativen Umgang mit Leiden praktiziert haben. Wir wissen alle, dass Mystikerinnen auch das Leiden manchmal gesucht haben und das ist irgendwie ungesund gewesen. Aber es gab eben, und das hat Frau Sölle wohl so fasziniert, auch einen durchaus positiven Umgang damit. Also das war die Spur, die sie verfolgt hat und eben dann in ihrem Alter zu diesem Buch geführt hat. Und interessant ist, da druckt sie ja am Anfang ein Gespräch mit ihrem Ehemann Fulbert Stefensky ab. Und der ist skeptisch gegenüber Mystik, obwohl er ja der erste evangelische Theologe, gut, er war ursprünglich Benediktiner, aber hat ja auch als evangelischer Professor gearbeitet, der als erster Bücher über evangelische Mystik geschrieben hat.
Ah,
also das ist interessant, aber er wirft ihr im Grunde genommen vor, also er ist an Schwarzbrot-Spiritualität interessiert, so auch ein Buchtitel von ihm, und wirft ihr vor, naja, sie ist so, Mystik ist ein Elitenphänomen. Und da einigen sie sich am Ende dieses Gesprächs eher ein bisschen widerwillig, muss ich zugeben, darauf, ja, es gibt vielleicht besonders begabte Mystikerinnen und Mystiker, die eben in der Lage sind, das, was sie erlebt, erfahren haben, auch sprachlich auszudrücken. Und das ist tatsächlich wohl nicht jedem Mystiker, jeder Mystikerin gegeben.
Das ist für mich quasi selbstverständlich eigentlich so.
Hätte ich eigentlich auch gesagt. Ja. Aber nein, er ist da sehr hinterher, weil er wittert, glaube ich, bei seiner Frau so, die kam ja aus dem deutschen Bildungsbürgertum, gehobenen Bildungsbürgertum, muss man sagen, sogar, dass sie jetzt sozusagen sich nicht zufrieden gibt mit Schwarzbrot-Spiritualität. Sie will sozusagen nur die Sahne haben. Und das sieht er in der Mystik.
Okay, so wie Sie eben gesagt haben, sie will dann auch gleich in die Elite der Spiritualität vorstoßen.
Genau.
Ah ja. Was Sie eben gesagt haben, fand ich total interessant, mit dem das Leiden suchen. Und dass Sie auch gesagt haben, dass es auch ungesunde Züge angenommen hat. Also da wäre für mich ja ganz persönlich das Paradebeispiel Simone Weil, also sehr subjektiv. Ja. Aber ich habe ich habe Texte von ihr gelesen und ich kann das nicht lesen, muss ich ehrlich sagen, weil ich das so körperfeindlich, zum Teil auch so lebensfeindlich erlebt habe. Und sie hat ja dann auch hinterher, wenn ich das richtig im Kopf habe, abgelehnt zu essen, weil sie war im Exil in England und ihre französischen Brüder und Schwestern waren noch dem Krieg ausgesetzt, und ich glaube, um deren Leiden mitzuleben sozusagen, hat sie verweigert, genug zu essen, und ist dann einfach, sie hatte auch eine Krankheit, ich weiß nicht, Tuberkulose oder so, und ist dann aber hat sich dann so ganz medizinisch gesprochen, man nicht klug verhalten im Umgang mit ihrer Krankheit und wollte dieses Leiden irgendwie noch mal so intensivieren und ist dann gestorben daran. Haben Sie da eine Meinung dazu?
Ja, also wenn ich es nicht speziell auf Simone Weil beziehen muss, dann würde ich schon sagen, es hat bei Mystikerinnen und Mystikern ja so ein selbstgesuchtes Leiden gegeben, weil man dem Schicksal Jesu ähnlicher werden wollte. Das steckt, glaube ich, dahinter, also ihm auf dem Weg der Passion und gar des Sterbens folgen wollte. Und ich habe es da immer mit Dietrich Bonhoeffer gehalten, der ja gemeint hat, also man soll nicht in den Armen der geliebten Frau sich nach dem himmlischen Jerusalem sehnen. Es kommen Zeiten, wo Gott einen ja Leiden schickt und so weiter. Also er spricht da von einer wild gewordenen religiösen Fantasie, die sich nie an dem, was Gott einem schickt, gerade schickt, genug sein lässt. Und das könnte man ja da übertragen.
Also vielleicht so im Guten wie im Schlechten nicht genug sein lässt.
Ja, aber ja, man soll auch genießen können. Und das ist, denke ich, ein Aspekt, der mit dem manche Mystiker, Mystikerinnen Schwierigkeiten hatten. Nicht beispielsweise mit Teresa von Avila, die ja wahrscheinlich doch die berühmteste, nicht evangelische, christliche Mystikerin war. Und die ja also diese berühmte Aussage getroffen hat, wenn Rebhuhn, dann Rebhuhn, wenn Fasten, dann Fasten. Also oder dass sie also auch genießen konnte, ja, so, ich bin extra mal hingefahren in Avila, um das auch mal zu essen, so gezuckerte Orangenblüten. ich finde sie scheußlich, aber das ist damals toll gewesen wohl, weil die richtig unglaublich süß sind, ja. Und das war damals ja eine wirklich, gab es ganz selten. Und von daher gesehen, ja, also bei ihr ist das schon ausgewogener, obwohl ich auch ein bisschen erschüttert war, als ich ihre Zelle besichtigt habe, ihre Klosterzelle, wo sie jahrzehntelang gelebt hat, und die ist erhalten geblieben. Und da kriegt man auch ihr Kopfkissen gezeigt, und das ist ein ziemlich großer Holzklotz. Mhm. Also sie hat wohl jede Nacht also auf einem Holzklotz geschlafen. Also selbst Theresa. Also es ist gut, wir sind ja heute in einer Wohlstandsgesellschaft, von der ich manchmal meine, sie ist eine gepamperte Gesellschaft. Da fällt es uns schwer, ja überhaupt das, was Verzicht, ob freiwilligen oder auferlegten, irgendwie positiv zu sehen.
Ja, also irgendwie vielleicht so eine gute Form von Askese.
Genau. Das konnotieren wir ja gleich mit Lebenseinschränkungen, ja. Und was es ja oft auch war, das kann man nicht bestreiten, aber es gibt vielleicht auch eine andere Form von Askese. Also das ist mir, Nietzsche hat gesagt, man muss lange Wolke gewesen sein, um regnen zu können. Also es bedarf ja auch irgendwie eines Rückzugs, einer Enthaltsamkeit von zu viel Worten, vorschnellen Worten, um nach Möglichkeit etwas Substanzielleres sagen zu können, also was Hilfreiches, sage ich mal, sagen zu können. Da ist es, glaube ich, ziemlich deutlich. Also das ist als Voraussetzung ja für Weitergabe von Leben braucht es, ich weiß, also der Begriff des Opfers ist sehr missbraucht worden eben auch. Deswegen scheuen wir uns, ihn positiv zu füllen. Aber nur so ein kleines Beispiel. Ich habe auch einige Doktoranden, und natürlich bedeutet das, dass ich manche Dinge nicht habe schreiben können. Ich musste ja jetzt für sie da sein, musste ihre Arbeiten lesen und die Vorstufen und mich treffen. Also auch im akademischen Raum gibt's das heute noch. Also das Weitergabe von Leben, jetzt in dem Fall von intellektuellem Leben, ist mit einer gewissen Askese verbunden auf beiden Seiten. Und ja.
Das ist so eine Form von Askese, die Sie leben?
Dachte ich, ja. Das ist sozusagen das, was für einen evangelischen Theologen, jedenfalls für einen akademischen Theologen irgendwie, das gehört dazu. Weil ja die äußeren Rahmenbedingungen, unter denen man lebt, die sind ja im Grunde genommen alles andere als asketisch. Aber dadurch, dass doch im Grunde genommen, wenn man nicht am Schreibtisch sitzt, kontinuierlich, dann, das geht nicht.
Ja. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen in die Gegenwart kommen, weil wir haben ja jetzt auch viel über Mystiker und Mystikerinnen der Vergangenheit gesprochen. Gibt es denn aus Ihrer Sicht, gibt es denn immer noch Mystiker, Mystikerinnen heute? Kennen Sie vielleicht sogar welche, auch wenn die sich nicht so bezeichnen, wenn die vielleicht ganz unerkannt sind?
Also tatsächlich gibt es sie, und das ist das Interessante da bei uns in der Gesellschaft. Da gibt es ja, wie ich vorhin schon sagte, Professoren, die mehr so, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, ja, aber doch die gedachte Seite der Mystik so als Lebensprogramm haben. Aber es gibt auch ganz einfache Menschen, die mystische Erfahrungen gemacht haben und die auch ihrerseits versuchen, die manchmal in poetischer Sprache, ich druck das manchmal auch ohne Namensnennung ab in unserem Rundbrief, ja, versuchen zu übertragen. Also da erlebe ich das. Und in dem Sinne hat es sogar seinen Vorteil, wenn man erster Vorsitzender ist, die Menschen vertrauen sich einem dann an. Also daher weiß ich, ja, gibt es. Und ich habe immer mal wieder auch in der Seelsorge Menschen erlebt, die große Schwierigkeiten hatten mit ihren mystischen Erfahrungen, weil sie in ihrer Umgebung da auf totales Missverständnis, Unverständnis gestoßen sind, weil das doch sehr ungewöhnlich war. Und es gibt auch Menschen, die sind auch in unserer Gesellschaft, die solche Erfahrungen machen, die mir dann zu vorschnell davon sprechen oder gar schreiben. Also da gibt's natürlich, das ist ja mit allem, was man hat oder einem geschenkt ist oder wie auch immer man das ausdrücken soll. Man kann das ja ganz, also einen schwierigen Umgang damit haben oder auch einen gelingenden. Also ich würde sagen, ja, auf Ihre Frage, gibt es und wahrscheinlich sogar viel häufiger, als man denkt. Dorothee Sölle war ja der Meinung, in jedem von uns ist so eine mystische Anlage. Und vom christlichen Schöpfungsgedanken her ist das ja durchaus richtig. Selbst der Apostel Paulus sagt in Apostelgeschichte 17, das ist diese berühmte Areopagrede in Athen, das bedient er sich griechischer Philosophen, in ihm leben, weben und sind wir. Und das heißt ja, dass doch irgendwie die Membran dazu, dass die durchlässig ist, sogar seiner Meinung nach. Also von daher gesehen, ja, und einmal habe ich auch eine, würde ich sagen, wirklich Mystikerin etwas kennengelernt, die witzigerweise Äbtissin oder Priorin, ich weiß gar nicht, was ihr Titel war, Assumpta, hat auch einige Bücher, mystischen Gedichten veröffentlicht in Helfta, war bei Eisleben. Das ist ja nach der Wende, ist das wiederbelebt worden von bayerischen Zisterzienserinnen, glaube ich. Und sie war eben deren Leiterin. Und bei ihr, denke ich, ja, war das so. Das konnte man auch ihren Texten entnehmen.
Hat man das denn zum Beispiel auch gespürt im Umgang?
Ja, das, also ich hätte es vielleicht nicht unbedingt gespürt, dass sie Mystikerin ist. Ich habe irgendwie gespürt, dass sie eine besondere Frau war mit besonderer spiritueller Ausstrahlung, sag ich mal. Das hat man schon gemerkt. Das ist ja schon auch bei Mystikerinnen und Mystikern oft so, dass sie da ja wenig darüber sprechen. Also nochmal, ist zwar jetzt auch aus der Geschichte, aber doch der näheren Geschichte, der Kammerschel, der hat es ja ganz verschwiegen. Also verschwiegen ist vielleicht zu viel gesagt, aber er hat doch sehr zurückhaltend von der Bedeutung von Religion in seinem und Religiosität in seinem Leben gesprochen. Und da man irgendwie das für einen Politiker und so einen ausgewählten oder ausgezeichneten Intellektuellen sich damals gar nicht vorstellen konnte, ja.
Ja.
Dadurch ist er da relativ unerkannt durchs Leben gekommen.
Ja. Hat denn die, so, ich glaube, man kann sagen, jahrelange Beschäftigung mit Mystik so ihre Spiritualität geändert oder beeinflusst?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde sagen, vielleicht, dass ich überhaupt dabei geblieben bin beim Glauben. Das war, oder dafür ist sicher eine Ursache meine Beschäftigung mit der Mystik oder dass ich Mystik kennengelernt habe. Weil ich natürlich, das ist schwierig an einer theologischen Fakultät, also ich sag das jetzt mal so persönlich, ich bin Theologe geworden, weil ich Christ geworden war. Und das ist eigentlich da so nicht vorgesehen. Also man darf irgendwie persönlich Christ sein natürlich, aber das hat mit der akademischen Theologie wenig zu tun. Ich hatte einen Lehrer, mit dem ich mich sehr gut verstand, der mir sogar am Beginn meines Studiums sagte, also wenn ich ein brauchbarer Theologe werden wollte, dann müsste ich doch meinen Glauben an der Garderobe abgeben. Und das war doch so eine gewisse Stigmatisierung für mich. Und ich wollte aber gerne das zusammenhalten, beides. Und von daher gesehen hat mir da die Mystik tatsächlich geholfen, das zu tun. Und sicher auch zu einer Weitung geführt, einer Weitung meines Glaubens. Und dass ich auch ich bin so ein bisschen unsicher, wie es mit dem, also ich bin ja, wie ich vorhin schon sagte, ich bin skeptisch gegenüber Religionsvermischung. Ich weiß nicht, ob das wirklich weiterführt, aber ich kann doch sagen, dass die Entdeckung der mystischen Dimension des christlichen Glaubens jetzt speziell mir doch geholfen hat, zu einem entspannten, vielleicht auch entspannteren Verhältnis zu anderen Religionen. Ja, weil ich denke, dass da doch sehr viele Gemeinsamkeiten eben einfach gegeben sind. Ich bin ja noch aufgezogen am Beginn meines Studiums mit der Vorstellung von Karl Barth, dass im Grunde genommen, berühmter Schweizer Theologe, der für den Kirchenkampf in Deutschland auch sehr wichtig war, dass im Grunde genommen alle Religionen sind ein Irrweg, ja. Und der christliche Glaube ist gar keine Religion, weil Religion immer automatisch bedeutet, ich versuche von mir aus zu Gott zu gelangen. Und der christliche Glaube nimmt eben das Kommen Gottes in Jesus Christus ernst, und von daher gesehen ist es keine Religion im eigentlichen Sinn. Das ist natürlich heutzutage nicht sehr hilfreich, und ich glaube, dass Karl Barth auch nie ernsthaft oder engere Kontakte gehabt hat mit Angehörigen anderer Religionen. Er hat allerdings, das muss ich zur Ehrenrettung von ihm doch sagen, der späte Karl Barth hat doch durchaus auch Gotteserkenntnis außerhalb des Christentums für möglich gehalten. Also daher komme ich, jetzt beobachte ich, dass die christliche Theologie in der Gefahr ist, auf der anderen Seite vom Pferd zu fallen, dass es vielleicht auch noch Unterschiede geben könnte zwischen den Religionen. Das finde ich ist legitim und sollte man sogar. Und ja, vielleicht, dass es sogar so etwas wie einen friedlichen Wettstreit zwischen ihnen gibt. Und da hat mir eben auch die Mystik dazu geholfen. Ja, dass ich das durchaus das Positive sehe in anderen Religionen, jetzt gerade auch in der Mystik anderer Religionen, und davon bereit bin auch zu lernen und auch schon gelernt habe. Vom Sufismus zum Beispiel, da gibt es ja Aussagen, da denkt man, kann man nicht ganz unterscheiden zwischen, ob das, wenn man es nicht wüsste, ja, von einem Sufi stammt oder von einer christlichen Mystikerin, das ist so nah beieinander.
Darf ich nur mal fragen, so ganz persönlich, wie genau beeinflusst denn dann so die Mystik ihre persönliche Spiritualität?
Naja, insofern natürlich auch, dass ich mich schon sehne auch nach solchen, ja, wie soll ich sagen, vertieften Erfahrungen Gottes. Aber das andere finde ich jetzt nicht ganz so unwichtig. Ja, und das ist sehr persönlich, weil ich ja, also ein Großteil meiner Zeit verbringe ich ja mit Theologie. Ja, das ist ja mein Beruf. Ja. Und wenn ich sage, dass mir die Mystik geholfen hat, Theologie und Glaubenserfahrung zusammenzuhalten oder auch die Mystik mich inspiriert hat, mich auch mit der Mystik anderer Religionen zu befassen, auf der Suche Neues dazu zu lernen, da finde ich, ist das schon sehr viel, weil ja mystische Erfahrungen, die sind zeitlich relativ kurz. Ja, das muss man sich immer klar machen. Und von daher gesehen, die Ebene macht's doch dann aus. Und da denke ich, hat die Mystik mich ja geradezu ganz grundlegend beeinflusst.
Gibt's denn dann was Sie tun, um mystische Erfahrungen zu machen oder Ihren Glauben zu vertiefen, Gott oder Jesus näher zu kommen?
Ja, das muss ich zugeben. Ich tue mir da ein bisschen schwer, darüber zu sprechen, und tue das öffentlich normalerweise nicht so. Aber das kann ich jetzt wirklich sagen, dass ich also ganz konsequent einen bestimmten Zeitraum pro Tag für die Stille reserviere.
Ja.
Und das ist dann natürlich, wenn ich das, ich weiß jetzt nicht, vielleicht 300 Mal im Jahr mache, ist das schon relativ prägend. Und versuche auch immer wieder Orte aufzusuchen oder ja Klöster, um es genauer zu sagen, wo ich den Eindruck habe, ja, in diesem geistlichen Weg irgendwie befördert zu werden. Mhm. Und suche natürlich auch ja den Austausch mit Menschen, die auf diesem Weg sich befinden. Mhm. Sonst hätte ich nicht so viele Jahrzehnte da mich im Vorstand der Mystikgesellschaft engagiert.
Ja. Ja. Sie sind ja auch Seelsorger und Pfarrer. Das heißt, Sie sind ja dann auch für andere Menschen da. Was würden Sie denn Menschen raten, die sich für Mystik interessieren oder die sagen, da ist was, was mich reizt. Da ist irgendwie was vielleicht noch ganz vage. Ja, was würden Sie denen raten, um dieses Interesse zu befriedigen oder um da vielleicht auch Erfahrungen zu machen?
Also das Erste ist sicher, also solche Zeiten der Stille und des zu sich selbst Kommens, der Unterbrechung, die im eigenen Leben zu verankern. Das würde ich sagen, ist das Allerwichtigste. Also wenn es auf Dauer gestellt sein soll und dann sich eben vielleicht Gruppen zu suchen, in denen so etwas wie ja Exerzitien im Alltag angeleitet werden oder auch vielleicht eine Meditationsgruppe. Da gibt's ja inzwischen ziemlich viel. Also das würde ich sagen, dass beides, das wäre so das Schwarzbrot eines Zugangs zur Mystik. Und ja, dann würde ich anfangen, mystische Texte zu lesen. Und da merkt man, glaube ich, relativ schnell, was einem liegt und was weniger. Mhm. Teresa von Avila und Johannes von Kreuz, 16. Jahrhundert, die spanischen Mystiker, da muss ich sagen, ich habe zu Johannes von Kreuz keinen solchen Zugang gefunden, obwohl ich mich sehr bemüht habe, muss ich zugeben,
ja,
weil sie auch so nahe eigentlich von ihrer mystischen Spiritualität her beieinander sind. Aber bei Teresa war das überhaupt kein Problem. Ich hatte da eine mütterliche Freundin, die hat so, als ich mich habilitierte, da habe ich parallel dazu alle ihre Werke gelesen, allerdings auf Deutsch, weil ich kein Spanisch kann. Und da sagte sie mir, na, ich sei sicher der einzige evangelische akademische Theologe, der alle ihre Werke gelesen hat. Und das wird wahrscheinlich stimmen, ja. Und es sind jetzt nicht so viele, ja, es ist auch irgendwie überschaubar. Aber das ist etwas, wo ich den Eindruck habe, ja, das passt genau zu meiner Form von Spiritualität. Also da muss man auch mal so ein bisschen suchen. Und dann habe ich aber festgestellt, ja, also es gibt auch noch andere, die genauso interessant sind. Also da Kammerschöll zum Beispiel, oder ich habe dann versucht natürlich auch vor allem mich auf dem Gebiet der evangelischen Mystik halt zu bewegen, weil ich ja meinen evangelischen Kollegen auch eine Brücke bauen wollte. Ja, ja. Und da dachte ich, also wenn ich da jetzt mit katholischer Mystik komme, das wird sie nicht so erfreuen, ja. Und von daher gesehen war dann dieses Buch Evangelische Mystik auch ein bisschen planmäßig, ja.
Ja.
Und also das wäre auch eine Möglichkeit, so Texte zu lesen von Mystikern, Mystikerinnen, die einem etwas zu sagen, ja, wo irgendeine Seite in einem irgendwie zu klingen beginnt. Das finde ich auch noch wichtig. Und ja, das andere habe ich vielleicht schon gesagt, das ist ja auch möglich, man kann in die Mystikgesellschaft der Freunde christlicher Mystik oder was vergleichbar eintreten, kannst du den Jahrestagungen fahren. Und da gibt es ja verschiedene Vereine, es gibt Meister-Eckhart-Gesellschaft, gibt relativ viele Gesellschaften, die sich des Erbes von Mystikerinnen oder Mystikern angenommen haben. Ja. Und dann ist man ja in einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten und da kann man gegenseitig voneinander profitieren.
Ja. Wollen Sie vielleicht zum Abschied, das würde mich tatsächlich persönlich auch sehr interessieren, vielleicht so Ihre Top 3 der mystischen Texte nennen?
Ja, also einen habe ich ja schon genannt. Das ist schon Zeichen am Weg von Da Kammerschöld. Das hat den Vorteil, wie alle guten Bücher, es ist sehr dünn. Und man kann es nicht an einem Stück lesen. Also man muss es wirklich immer wieder lesen und meditieren. Und bei einzelnen Aussprüchen von ihm muss man verweilen. Das wäre, würde ich sagen, es ist wirklich jetzt ein bisschen, ich habe mich mir darüber ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht. Mhm. Aber insofern ist es wirklich tolle Frage. Also die Vida, V-I-D-A von Teresa, das ist im Grunde genommen ihre Lebensbeschreibung, so ist es auch übersetzt. Da gibt sie eben auch Einblick in ihr Gewordensein als Mystikerin. Mhm. Und dass das ein sehr, sehr langer Weg war. Fand ich für mich auch sehr tröstlich. Viele Jahrzehnte des Gebrauchs. Ist erstaunlich. Und ja, also ich persönlich finde auch Gesangbuchlieder etwa von Terstegen oder von Philipp Nicolai oder auch von Paul Gerhardt als eine mir irgendwie gemäße oder meiner Form von Spiritualität gemäße Ausdrucksweise. Also jetzt, weil wir gerade Weihnachten hatten, ich stehe an deiner Krippen hier, ist ja wahrscheinlich das mystischste Lied im Gesangbuch überhaupt. Und interessanterweise hat Johann Sebastian Bach, ich lebe ja jetzt in Leipzig, ist das einzige Gesangbuchlied, wo er die Melodie dazu gemacht hat. Und er hat ja dieses Lied an einer sehr prominenten Stelle im Weihnachtsoratorium platziert.
Und das ist von Terstegen, oder?
Nein, das ist eben von Paul Gerhardt.
Ah, okay.
Ja? Und von Gerhard Terstegen ist wahrscheinlich das berühmteste Lied Gottes gegenwärtig. Und das ist jetzt durch und durch mystisch auch. Also diese drei,
okay,
würde ich sagen.
Ja, vielen Dank. Möchten Sie noch
bitte
was?
Sehr.
Haben Sie noch was ganz Wichtiges, was Sie sagen möchten?
Das ist eine gute Frage. Nee, ich finde, Sie haben so gute Fragen gestellt.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank, dass Sie mit mir gesprochen haben.
Eins fällt mir jetzt doch noch ein, und zwar natürlich denke ich sogar, ist die Musik von, jetzt speziell von Johann Sebastian Bach, die ist auch eine Brücke zur Mystik. Mhm. Inzwischen ist man sich ja da auch in der Musikwissenschaft da relativ einig, dass er tatsächlich von der Mystik her verstanden werden muss. Mhm. Übrigens sowohl seine Instrumentalmusik wie auch seine Vokalmusik. Also das war für mich auch sehr wichtig. Das ist so ein Lebensbegleiter gewesen, vom Abitur angefangen, bis natürlich jetzt ganz klar durch Leipzig nochmal verstärkt.
Okay. Er wird ja auch als der fünfte Evangelist bezeichnet.
Ja, von Nathan Söderblom, der ja die Religionswissenschaft in Deutschland begründet hat und parallel zu seiner Professur in Uppsala, weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob es Uppsala war, doch ich vermute, eine solche in Leipzig hatte, und da ging er regelmäßig zu den Thomanern, zum Thomanerchor in die Thomaskirche, und da ist ihm das eingefallen. Und er war ja selber stark mystisch geprägt und er ist auch im Grunde verantwortlich dafür, wahrscheinlich warum der Kammerschöld anfing, sich schon als Jugendlicher, der war eben überbegabt, hochbegabt, sich angefangen hat, schon mit mystischen Texten zu befassen.
Das war ein Freund der Familie, der Nathan,
genau,
Söderblom, ne?
Genau.
Ja, das habe ich mal gelesen.
Mhm. Und das war, ist schon erstaunlich. Und das interessanterweise, ja, Nathan Söderblom, kann man ja sagen, ist ja der Vater im Grunde genommen der Ökumene des 20. Jahrhunderts. Ohne ihn hätte es den Ökumenischen Rat, der ist zwar erst, nachdem er gestorben war, dann entstanden, hätte es aber nicht gegeben. Also da merkt man auch, dass Mystik offensichtlich doch eine, ja, wie soll ich sagen, auch eine ökumenische Dimension freisetzen kann. Es muss nicht so sein. Mhm. Es gibt schrecklich konfessionalistische Mystiker. Angelus Silesius, der hat also jeden Lutheraner, der war konvertiert, auf den Scheiterhaufen gewünscht. Also das gab's aber. Deswegen darf man nicht so ganz einseitig nur denken, Mystik ist eo ipso friedfertig und ökumenisch. Ja. Leider, das wäre schön, ja.
Ja, aber auch diese Illusion
muss man
zerstäuben.
Genau.
Alles klar. Vielen, vielen Dank.
Bitte.
Das war's für heute von Was glaubst du denn? Dem Podcast über die Vielfalt des spirituellen Lebens. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge, Kritik oder Ideen habt, wen ich unbedingt interviewen sollte, schreibt gerne einen Kommentar oder eine Nachricht. Der tolle Titeltrack, den ihr hier hört, heißt übrigens Owl und ist von Phantom Horse. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich schon aufs nächste Mal.